Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sheffield Shots. Das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Tag 1 der Snooker-Weltmeisterschaft ist beendet. Der Weltmeister von letztem Jahr, Mark Williams, hat das Turnier eröffnet und er ist nach hartem Kampf in die zweite Runde ins Achtelfinale eingezogen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Sheffield Shots, unserem Daily zur Snooker-WM hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder wie immer dabei Christian Oemeke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Der Tag war schon mal nicht so schlecht heute.
Ja, war ein guter Auftakt. Wir haben ja viele schöne Matches gehabt heute schon. Der erste Tag ja immer einer mit enorm viel neuen Spielern. Also es gibt kaum einen Tag, an dem so viele Matches begonnen werden und dann tatsächlich nur ein einziges beendet wird, nämlich das traditionell des Titelverteidigers. Und ja, der hat es in die nächste Runde geschafft. Musste sich dann am Ende etwas mehr strecken, als man es zwischenzeitlich vielleicht erwartet hatte. Und ja, wir werden sicherlich auch noch über ein Debüt sprechen, was heute katastrophal schiefgegangen ist. Also es war schon viel los und bisher kann man auch sagen, die Favoriten haben sich noch nicht so die große Blöße gegeben.
Das stimmt auf jeden Fall. Über das Debüt sprechen wir gleich. Wir müssen allerdings, Ehre wem Ehre gebührt, natürlich über den Weltmeister als Erstes sprechen. Und das ist Mark Williams. Wir haben über seinen Weltmeistertitel letztes Jahr ausreichend gesprochen, hier auch bei Total Clearance. Wir haben auch über sein Jahr insgesamt eine ganze Menge gesprochen. Und er hat heute mit Martin Gould doch ein eher unangenehmes Los gehabt. Martin Gould selber hat gesagt, ja, ich bin ja eigentlich auch nur noch Teilzeitprofi. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich war selber ein bisschen überrascht, dass ich in die WM gekommen bin, durch die Qualifikation durchgekommen bin. Nach der ersten Session sah es so aus, als würde Mark Williams hier einem relativ sicheren Sieg entgegensteuern. Am Ende wurde es dann doch nochmal ganz knapp und Mark Williams gewann in Anführungsstrichen nur mit 10-7. Und trotzdem wird es Williams wahrscheinlich total egal sein, wie er gewonnen hat, sondern eher nur, dass er gewonnen hat.
Ja, genau. Diese erste Runde, die man bei der WM überstehen muss, das ist immer enorm schwierig, wenn man noch nicht genau weiß, wo man steht, gerade als Top-16-Spieler. Dann hier als Titelverteidiger reinzugehen, ist dann auch nochmal eine andere Form von Druck, wobei ich bei Mark Williams mit dem Wort Druck immer relativ vorsichtig wäre. Der sieht ja eigentlich immer so aus, als wenn der überhaupt keinen Druck verspürt, überhaupt keine Nerven hat. Martin Gould hat das relativ stark gemacht in der zweiten Session, muss man sagen. Da fragt man sich dann, wenn der in der ersten Session zum Teil so gespielt hätte, ob das Match nicht vielleicht einen anderen Verlauf genommen hätte. So hat Gould zwar gut begonnen mit einer 64, dann im zweiten Frame auch eigentlich relativ stark eröffnet, hat das dann nicht nutzen können. Mark Williams hat sich so peu à peu in diesen Frame reingearbeitet und dann auch das Match komplett übernommen. Die nächsten 5 Frames gingen allesamt an den Waliser mit einem Century unter anderem nach 129, 5-1 Führung. Und von da an ging es für Gould eigentlich nur noch darum, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben in der ersten Session. Das hat er gemacht, hat dann die nächsten 2 Frames geholt und immerhin auf 3-5 verkürzt, aber mit einer 97 von Williams dann auf 6-3 erhöht, hat der dann auf 6-3 erhöht und so ging es in den Abend dann relativ ausgeglichen. Und dann kam ein kurioser erster Frame gleich mal. Martin Gould sah erst so aus, als wenn er diesen Frame verlieren wird und mit 3-7 in Rückstand gerät. Kämpft sich dann aber zurück mit einer fantastischen 52er Clemens, erzwingt eine Respotted Black und macht dann einen katastrophalen Safety-Fehler auf die Schwarze, sodass Mark Williams dann einfach nur noch Danke sagen musste und es stand die 7-3. Hat Martin Gould aber gar nicht so richtig gestört. Er kam einfach weiter gut in Breaks rein, weitere Serien von 59 und 53. Die 53 im 12. Frame reichte dann wieder nicht zum Sieg, ähnlich wie schon im 10. Frame, auch wenn es hier nicht auf eine Respotted Black ging. War es dann eine 70 von Mark Williams, mit der er gekontert hat und der hat dann mit einer 56 und einer 69 zum Mid-Session-Interval dann auch mal gleich weiter erhöht. 9-4, unangenehmer Zwischenstand für Martin Gould natürlich, denn damit war klar, er muss hier irgendwie mit dem Rücken zur Wand einfach drauf losspielen und starkes Snooker zeigen. Und das hat er dann auch auf einmal getan. Er kam aus dem Mid-Session-Interval wie die Feuerwehr. Mark Williams, ja, bei dem schlichen sich dann auch so ein paar kleinere Fehler ein. Der wurde nicht mehr so gut, machte nicht mehr so gut konsequent was aus seinen Chancen. Und so hat Gould dann mit Breaks von 70, 87 und 76 tatsächlich nochmal auf 7-9 verkürzen können. Ehe Mark Williams sich dann im 17. Frame endlich mal sowas wie einen vernünftigen Vorsprung rausarbeiten konnte und den dann auch bitter verteidigt hat. Die beiden haben sich da relativ schnell das Bild zerstört und als Martin Gould dann, naja, mit einer etwas schwächeren Safety Mark Williams die nächste Chance gab, dann holte er sich tatsächlich hier Match und Sieg. Also für Martin Gould ist das so ein Match mit Licht und Schatten, würde ich mal sagen. Eigentlich ein extrem gutes Match, mit dem er auch zufrieden sein kann. Das darf er auch verlieren, aber da ist dann halt die Frage, spielt er in der ersten Session so, wie er in der zweiten Session spielt, dann geht hier, glaube ich, Martin Gould sogar als Sieger vom Tisch.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Die erste Session hat er dann so ein kleines bisschen verpennt, beziehungsweise da hat Mark Williams erstens eher so ein bisschen seine Nerven abgeschüttelt und zweitens hat er dann einfach auch besser gespielt in der ersten Session. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Martin Gould sich von vornherein nicht so richtig viele Chancen ausgerechnet hat, weil so wie er am Tisch stand, hatte ich das Gefühl, ja, er lässt es einfach so ein bisschen über sich geschehen. Und dann im zweiten Teil, in der zweiten Session, hat er dann seinen Kampfgeist entwickelt. Das kann natürlich jetzt komplett überinterpretiert von mir sein, aber diesen Eindruck machte er auf mich heute Morgen.
Ja, hast du durchaus recht. Also Martin Gould ist eigentlich ja enorm stark in dieses Match gestartet, kam ja raus wie die Feuerwehr, gleich aus der ersten Chance, ein schönes Break gespielt. Auch im zweiten Frame gute Gelegenheiten gehabt, um diesen auch zu holen. Und dann kam Mark Williams halt besser ins Match rein und ja, spielte dann auch relativ sicher. Also da konnte Martin Gould phasenweise auch relativ wenig machen. Aber er hat einfach in der ersten Session viel zu wenig aus seinen Chancen gemacht und vor allem die Breaks dann nicht so durchziehen können, wie er das in der zweiten Session gemacht hat. Und das ist etwas, was Martin Gould ja nicht nur bei der WM fehlt, sondern was ihm ja auch an anderen Orten dann so ein bisschen, ja, diesen endgültigen Durchbruch und dauerhafte Platzierung in den Top 16 und vielleicht mal auch öfter um den Titel mitkämpfen, dann was ihn da so ein bisschen um dieses, ja, ich will sagen, um die Belohnung seiner guten Arbeit eigentlich bringt. Und das ist dann ein bisschen schade. Für Mark Williams ist es natürlich jetzt komplett egal. Er steht in der nächsten Runde, kann sich jetzt erstmal quasi gemütlich zurücklehnen, wird jetzt fast eine ganze Woche lang Pause haben, bis er wieder an den Tisch muss. Also auch für ihn nicht ganz so einfach. Er wird jetzt den Turnierrhythmus, nachdem er sein Auftaktmatch gewonnen hat, quasi wieder komplett verlieren und dann geht es in der zweiten Runde für ihn quasi fast wie in ein neues Turnier.
Und da wird er nämlich auf den Sieger aus der Partie David Gilbert gegen Joe Perry treffen. Wir haben schon in der Vorschau mit Rolf Kalb darüber gesprochen, dass das wohl eines der größten 50-50-Duelle ist, beziehungsweise ein unangenehmes Los für David Gilbert, weil er mit Joe Perry jemanden gezogen hat, der auch ganz, ganz knapp an der direkten Qualifikation gescheitert ist. Ich glaube, das ist eine zweite Runde, auf die wir uns freuen können. Aber wir können auch sagen, Mark Williams kann mit viel Selbstvertrauen in diese zweite Runde gehen, weil er sah in großen Teilen dieses Matches sehr gut aus, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Zwischenzeitlich 93% Locherfolg gehabt. Die langen Bälle kamen super. Safeties haben funktioniert. Also Mark Williams kann mit diesem Auftakt in die WM hier absolut zufrieden sein. Also das war eine deutlich bessere Leistung, als er sie phasenweise innerhalb der letzten Saison oder innerhalb der laufenden Saison gebracht hat. Er ist auch mit einer ganz anderen Fokussierung jetzt reingegangen, hat sich riesig gefreut, hier einfach als Titelverteidiger vorgestellt zu werden. Auch wenn, und das darf man an dieser Stelle nicht verschweigen, ich weiß nicht, was sich die Verantwortlichen von World Snooker dabei gedacht haben, aber Mark Williams ist grauenhaft schlecht vermarktet worden im vergangenen Jahr. Das fängt bei den Postern an, die es dann vor Ort gibt. Mark Williams selber reagierte darauf ja sehr humorvoll. Seine Frau ist da ein bisschen furienhafter unterwegs, aber er selber findet, dass er dann weitgehend eher, dann ist es halt so. Reagierte sehr humorvoll, twitterte ein Bild von einem Poster von der Weltmeisterschaft mit der Frage, wo es finde den amtierenden Weltmeister, und er war wirklich ganz hinten in irgendeiner Ecke drin. Also was sich die verantwortlichen Designer dabei gedacht haben, wissen sie letztendlich nur selber. Ich glaube, ihm selber ist das herzlich egal. Er geht hier einfach ins Turnier, versucht das Bestmögliche rauszuholen, und er hat ja gesagt, wenn er nochmal Weltmeister werden sollte, dann spielt er in der nächsten Saison kein einziges Turnier. Also ich glaube, für die Snooker-Fans ist es fast besser, er wird nicht Weltmeister.
Ich habe das Poster jetzt gerade nochmal gesehen und musste nochmal selber suchen, wo denn Mark Williams versteckt war. Also es ist wirklich, es ist auch ein bisschen ungerecht ihm gegenüber, und es wird ihm nicht gerecht, weil so wie er letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen hat, das war überragend und das war in überragender Manier. Und sollte er in irgendeiner Weise uns mal hören, wir haben ihn das ganze Jahr über extrem gewürdigt.
Ja, absolut. Und das ja auch völlig zu Recht. Also ich verstehe es halt nicht, weil Mark Williams ist ja nur auch wirklich kein unbekannter Snookerspieler, der völlig aus dem Nichts die WM gewonnen hat. Mark Williams ist einer der größten Snookerspieler aller Zeiten, wird in einer Riege genannt mit diesem famosen 93er-Jahrgang Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams, das gehört zusammen. Und wer nach über 15 Jahren dann tatsächlich seinen dritten WM-Titel holt, also nach 15 Jahren Pause nach dem zweiten WM-Titel, der hat das absolut verdient. Ähnliche Situation war es damals auch, glaube ich, bei Stuart Bingham, als der Weltmeister wurde. Das lief dann auch in ähnlichen Sphären. Wo ist denn der Weltmeister hier abgebildet? Aber bei ihm war es halt auch wirklich ein Titel komplett aus dem Nichts. Und Mark Williams ist ja da schon nochmal eine andere Persönlichkeit auch einfach im Snooker, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, wer Weltmeister ist und er selber wird es auch wissen. Und er ist auf jeden Fall einen Sieg näher am nächsten Titel.
Ronnie O'Sullivan, Mark Williams, ist auf jeden Fall in der zweiten Runde und trifft jetzt auf den Sieger aus der Partie, David Gilbert gegen Joe Perry. Jetzt habe ich so lange auf das Plakat geguckt, dass mir der Name Ronnie O'Sullivan rausgerutscht ist. Wir haben noch ein paar andere Matches heute gehabt, allerdings die nicht mit einem mit der Entscheidung. Wir müssen über den Debütanten heute sprechen, das ist Michael Georgiou gewesen. Der Zypriote hatte sich qualifiziert und hatte sich verdient qualifiziert, traf aber mit Neil Robertson auf einen der heißesten Spieler in den letzten Monaten, der hier dann auch von allen als einer der ganz großen WM-Favoriten genannt wird. Und es muss einem Angst und Bange werden nach dieser ersten Session erstmals um Michael Georgiou, der aber hinterher dann schon wieder getwittert hat, Leute, bevor ihr in irgendeiner Weise hier Sympathie-Tweets reinbringt, alles gut, Neil Robertson ist zwischendurch unspielbar. Und Neil Robertson hat heute gezeigt, dass er unspielbar war. 9:0 steht es nach der ersten Session und jedes Mal in den ersten 2-3 Tagen der WM wird immer der Name Eddie Charlton gebracht.
Ja, John Parrott wird langsam, glaube ich, nervös, weil er sich eventuell freuen kann, der nicht mehr der einzige Spieler zu sein, der einen Whitewash im John Parrott. Gegen John Parrott hat er ja verloren, der Eddie Charlton. Eddie Charlton hast du schon richtig
gesagt. Eddie Charlton, genau.
Der wird sich freuen, vielleicht nicht mehr der Einzige zu sein, der Whitewash kassiert hat im Crucible. Ich hoffe es sehr, dass Michael Georgiou morgen wenigstens 1-2 Frames noch mitnehmen kann, auch einfach um das Selbstvertrauen jetzt nicht völlig in den Keller wanken zu lassen. Er hat natürlich recht, Neil Robertson hat enorm stark gespielt, wieder phasenweise, 2 Centuries gezeigt, insgesamt 7 Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt, ein Locherfolg, der teilweise über dem von Mark Williams war und der war schon stark heute. Also das ist einfach blitzsauberes Snooker, was Neil Robertson im Moment spielt und der scheint da auch komplett ohne irgendwie Bedenken in diese Weltmeisterschaft reingegangen zu sein. Also ich glaube, bei Neil Robertson hat man im Moment das Gefühl, der will diesen Titel hier unbedingt holen, der will zum zweiten Mal Weltmeister werden. Der hat selbst beim Stand von 7:0, beim Stand von 8:0 und auch wenn der Frame schon sicher war, ist der jeden Ball mit 100%iger Fokussierung angegangen, hat sich geärgert, wenn er verschossen hat, hat einfach versucht, so viele hohe Breaks wie möglich zu spielen und das ist einfach sensationell gut von der Einstellung und Michael Georgiou konnte einem dann heute ein bisschen leid tun, bei dem lief das Spiel schon alleine nicht so gut und dann trifft er auch noch auf einen Gegner, der ihm da wirklich die Breaks hintereinander weg um die Ohren knallt. Also das war sehr, sehr unglücklich anzuschauen zum Teil. Bei Georgiou lief überhaupt nichts zusammen, kam in kein einziges vernünftiges Break, lochte zwischendurch mal immer wieder 1, 2, 3 Bälle, darunter auch ein paar gute Bälle, aber machte halt insgesamt einfach viel zu wenig aus seinen Chancen. Und so führt Neil Robertson dann hier mit 9:0 und ich hoffe wirklich, dass Michael Georgiou dann heute gut schlafen wird und dann hoffentlich morgen Abend, ist eine lange Pause bis zur nächsten Session, morgen Abend wird das Match beendet, dass es dann hoffentlich den ein oder anderen Frame für den Zyprioten noch gibt. Ansonsten klare Geschichte hier für Neil Robertson und ich glaube, der braucht auch nicht mehr wirklich darum bangen, ob er hier eine Runde weiterkommt oder nicht.
Aber du hast es gerade gesagt, in die Art und Weise, wie sich Neil Robertson diese Frames gekrallt hat, das erzeugte schon von einiger Entschlossenheit. Und gerade diese Entschlossenheit, die hat ja Neil Robertson in den letzten Jahren auch zwischendurch vermissen lassen. Und das macht ihn für mich so furchteinflößend bei dieser WM, weil das war eine Session, wie sie eindrucksvoller nicht sein kann. Und Neil Robertson hat die im Vorbeigehen 9:0 gewonnen. Und dieses bei 7:0 zu sagen, ich will diesen Frame unbedingt. Bei 8:0 zu sagen, ich will diesen Frame unbedingt und das seinem Gegner zu zeigen, das ist nicht unbedingt immer die Stärke gewesen von Neil Robertson in den letzten Jahren. Und das fand ich heute, ja, ich muss es nochmal sagen, furchteinflößend.
Ja, Neil Robertson wirkt einfach mental absolut auf der Höhe. Der hat keine Brände, keine Herde mehr neben dem Snookertisch, wie es in den letzten Jahren der Fall war, wo es dann privat auch nicht so glücklich lief zum Teil. Wir haben über seine Spielesucht oft geredet, wir haben über die Probleme mit seiner Frau geredet. Also das hat alles damit reingewirkt. Neil Robertson hat in den letzten Jahren oft Erstrundenniederlagen bei der WM kassiert oder ist in der zweiten Runde rausgegangen. Eigentlich seit seinem WM-Titel nicht mehr wirklich viel im Crucible gerissen und das lag zum Teil auch an dem Druck, den er sich dann selber gemacht hat. Und ich glaube, in diesem Jahr ist er einfach, nachdem das in den letzten Wochen ja schon so bärenstark lief, auch einfach komplett mit dem Kopf da, mit dem Fokus auf 100%. Meine Güte, ich will jetzt endlich mal wieder auch das One-Table-Setup erreichen hier im Crucible und ich will diesen vermaledeiten zweiten WM-Titel. Und er hat da sehr gute Chancen drauf, denn durch diesen Sieg bei den China Open hat er sich ja in die obere Draw-Hälfte gespielt. Wir haben es in unserer Vorschau ja ausgiebig besprochen und hat damit verhältnismäßig einen etwas leichteren Weg als vielleicht manch andere Top-Favoriten auf den Titel. Und da wird er selber auch absolut dran glauben und absolut mit rechnen, dass er das hier schaffen kann und schaffen wird. Und der Auftakt macht ja da schon zumindest schon mal für die anderen Spieler ja insofern Angst, als dass die jetzt wissen, okay, egal was hier passiert, Neil Robertson ist auf jeden Fall in bärenstarker Form.
Und eins kann man jetzt auch sagen, ihn wird jetzt niemand mehr unterschätzen.
Ja, definitiv nicht. Also Michael Georgiou hat zwar gesagt in seinem Tweet 10-9 anyone, vielleicht gewinne ich das ja noch, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und Daniel Roberts ist nächster Gegner, eventuell dann, ja, was wir schon mal wissen, ein Pianist ist, aber ansonsten vielleicht eher ein nicht ganz so formstarker Mann wie Sean Murphy oder auch ein unerfahrener wie Luo Honghao. Glaube ich, dass Neil Robertson hier schon halb mit dem Viertelfinale planen kann. Wird er natürlich nicht, er wird klar fokussiert sein. Aber so wie Neil Robertson im Moment auftritt, ist das ein Fingerzeig in jeden anderen der 30 Spieler, die dann noch im Rennen sind. Ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Also die Leistung von Neil Robertson macht auf jeden Fall Angst und ich bin da arg gespannt, ob wir in der ersten Runde überhaupt noch jemanden erfahren werden, jetzt in den nächsten Tagen, der ansatzweise rankommt in diese Leistung.
Wir werden sehen und wir werden natürlich berichten hier bei den Sheffield Shots auf meinsportpodcast.de. Zweieinhalb Matches haben wir noch, beziehungsweise zweieinhalb erste Sessions. Ding Junhui führt in seiner ersten Runde gegen Anthony McGill mit 6:3, nachdem Ding Junhui auch in diesem Jahr, Rolf Kalb hat es gestern in der Vorschau gesagt, auch nicht zu den Favoriten zu gehören ist, hat er hier aber eine relativ souveräne erste Session gegen Anthony McGill gehabt, der eine katastrophale Saison hatte, aber eine sehr gute Qualifikation gespielt hat. Und Luca Brissell führt gegen Gary Wilson mit 5:4. Hier könnte es sein, dass wir auf eine ganz, ganz enge Entscheidung hinzusteuern.
Ja, und dann, ich muss sagen, beide Zwischenstände überraschen mich ein bisschen. Also der von Ding Junhui gegen Anthony McGill noch einen Tick mehr als der von Luca Brissell. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Ding Junhui tatsächlich so stark spielt und vor allem auch so entspannt ist. Also hat er teilweise sehr viel gelächelt heute, hat ein paar Mal rumgewitzelt, auch mit Anthony McGill. Das sieht man so von Ding Junhui relativ selten. Also der scheint jetzt als frisch gebackener Vater auch ein bisschen mehr Lockerheit mitgebracht zu haben. Und das ist vielleicht auch eine kleine Gefahr für alle Gegner. Denn ein Ding Junhui, der kaum Spielpraxis hat und trotzdem relativ souverän hier bisher sein Erstrundenmatch bestreitet, der ist dann auch eine Gefahr für andere Spieler. Was vielleicht am wenigsten für ihn spricht, ist dann tatsächlich die Auslosung, da er relativ früh auf Ronnie O'Sullivan oder auf Judd Trumsch treffen wird. Das wird dann vielleicht dann doch relativ früh eine Endstation werden. Aber Anthony McGill, trotz der Gegenwehr, die er hier zum Teil gezeigt hat, dann auch einfach nicht gut genug in der Chancenauswertung. Ding Junhui insgesamt mit 5 hohen Breaks. Ein Frame, das war vielleicht so der kleine Wendepunkt in der ersten Session, schon der 5. Den hatte Anthony McGill schon so gut wie sicher. Nach einer 59, die er vorgelegt hatte, führte mit 71 zu 12. Und Ding Junhui holt sich diesen Frame noch mit einer 64er Clearance, gewinnt das auf Schwarz und ja, hat danach dann im Prinzip auch nicht mehr zurückgeguckt. Seinen Vorsprung, den er sich rausgearbeitet hat, so peu à peu dann weiter ausgebaut und so steht es jetzt 6-3. Bei Luca Brissell gegen Gary Wilson ist tatsächlich ein relativ offenes Match. Luca Brissell kann sich hier vielleicht vorwerfen, am Anfang des Matches noch nicht so gut tatsächlich in Form gewesen zu sein. Gary Wilson ist in Führung gegangen, hat dann auch zum 2-2 den Ausgleich geschafft und danach wieder selbst mit 3-2 die Führung erobert. In diesem Match bisher keiner so weit vorne gewesen, dass man hier irgendwie schon einen potenziellen Sieger ausmachen kann. Es ging quasi immer hin und her, so ein kleines Päckchen-Theorie-Match. Nach der 3-2-Führung für Wilson ging es dann wieder in die andere Richtung. Der Belgier mit drei guten Franks in Folge führte dann mit 5-3. Hatte auch die erste Gelegenheit dann tatsächlich im neunten Frame und den Versuch auf 6-3 zu stellen, verschoss dann aber nach 16 Punkten. Die Antwort war ein 72er Break von Gary Wilson, der das dann mit 4-5 hier offen gestaltet. Also hochinteressantes Match und ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass Luca Brissell das dann tatsächlich über die Ziellinie bringen wird. Mein Tipp geht da dann doch eher in Richtung Gary Wilson, aber zumindest war es schon mal ein recht starker Auftakt, auch unter anderem mit einer 131 von Brissell. Also insofern vielleicht ein bisschen überraschend, als dass er jetzt nach einer katastrophalen Saison, die es eigentlich war, vielleicht durch diesen guten Lauf bei den China Open das so ein bisschen gerettet hat und die Form jetzt zum richtigen Zeitpunkt wieder da ist.
Wir werden natürlich über das Match dann morgen sprechen. Morgen Nachmittag wird es dann beendet. Luca Brissell gegen Gary Wilson. Morgen wird auch das Match zwischen Tianpeng Fei und Stephen Maguire. Maguire führt im Moment hier mit 4-3. Wir werden das Spiel natürlich dann morgen besprechen, wenn es dann zu Ende geht. Morgen werden wir auch morgen früh das Match zwischen John Higgins und Mark Davis in seiner Fortsetzung sehen. Ding Junhui, beziehungsweise wird gestartet. Ding Junhui gegen Anthony McGill wird fortgesetzt. Luca Brissell gegen Gary Wilson wird morgen Nachmittag fortgesetzt. Neil Robertson gegen Michael George morgen Abend. Wir werden also morgen drei Entscheidungen erleben. Sean Murphy spielt dann noch gegen in Luang Hao morgen Nachmittag. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen bei den Sheffield Shots und auch bei Total Clearance, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ansonsten folgt uns auf Twitter @MSPSnooker oder folgt uns bzw. Christian dann auf Twitter und wir werden euch uns morgen natürlich dann wieder an der Unterhaltung dann bei #147SF beteiligen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trumps ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.